Ich bin der Weg, die Natur Jesu als Scheideweg. Und der Text findet ihr in 2. Korinther 5, 18 bis 21. 2. Korinther Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dominik, wir wünschen dir Gottes Segen.
Ich hoffe, dass mit der Technik klappt und mein Computer bleibt nicht hängen, wie beim Ausprobieren vorher. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu dieser Predigt. Schön seid ihr hier. Die Reihen sind voll von Gästen. Und ja, meine Frau ist da auf dem Beamer. Also, es funktioniert soweit. Jetzt hoffe ich, das klappt auch sehr gut. Alle Gäste möchte ich willkommen heißen, die das freudige Jubiläum feiern, aber auch die hier sind zur Taufe. Ich wünsche dir Gottes Segen, besonders heute auch, Marc. Mario, ich werde leider nicht da sein können, weil ich einen anderen Termin noch habe in der Gemeinde Thun, aber ich wünsche euch einen ganz gesegneten Taufgottesdienst. Als ich in Amerika unseren zweiwöchentlichen Einkauf gemacht habe, sind wir normalerweise in den Walmart gegangen. So sah das Regal von den Chips aus. Okay? Das war die Auswahl an Kartoffelchips und Maischips. Und ich glaube, dieses Bild in seiner schönen Dekadenz zeigt, dass ein Gang auch in unsere Supermärkte hier in der Schweiz ausreichen, um die Redewendung, die Qual der Wahl zu begreifen. In den meisten Fällen kann ich allein nach meinem Geschmack zwischen 2, 3 oder eben 50 ähnlichen oder sogar identischen Produkten auswählen. Doch das Prinzip von Qual der Wahl und den persönlichen Vorlieben finden wir nicht nur im materiellen Bereich. Ein paar Wochen als Buchevangelist von Tür zu gehen in unseren Breitengraden reichen aus, um herauszufinden, dass Herr und Frau Schweizer auch im religiösen Bereich ganz nach dem Prinzip, ich mische mir meinen Glauben aus dem vorhandenen Sortiment nach meinem eigenen Geschmack zusammen leben. Doch die Bibel ist im Bereich der Erlösung so ungewöhnlich eingleisig. In Johannes 14, Vers 6, wie wir es vorher gesungen haben, steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Text drückt unmissverständlich aus, dass es eben nur einen Weg gibt zum Vater. Dieser Weg ist Jesus Christus selbst. Wenn nun Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, dann kann es auch nicht verwundern, dass die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite den Schwerpunkt auf Jesus Christus legt. Das Alte Testament zeigt vorausschauend auf ihn hin. Im Neuen Testament finden wir gleich zu Beginn 4 Lebensberichte von Jesus Christus von 4 verschiedenen Augenzeugen und solchen, die nahe am Leben Jesu waren. Auch die Briefe im Neuen Testament legen immer wieder den Schwerpunkt auf die Wichtigkeit, wer Jesus ist. Und die Offenbarung, das letzte Buch von der Bibel, trägt Jesus Christus in seinem Titel. Es ist nicht die Offenbarung, es ist die Offenbarung über oder von Jesus Christus. Wir sehen also, wie sehr sich die Bibelschreiber darum bemühten, ein wahres Bild von Jesus Christus zu vermitteln, unter der Führung, unter der Inspiration vom Heiligen Geist. Es wäre verheerend, ja geradezu fatal, wenn man den Weg und dann notabene den einzigen Weg zum Vater und somit in das ewige Leben missversteht. Ich gebe zu, in dieser Predigt werde ich einiges wiederholen von den Konzepten, die ich hier in diesem Bezirk in den letzten Jahren gepredigt habe. Doch ich halte es für nötig, noch einmal so klar und deutlich wie mir möglich über die Natur Jesu zu predigen. Denn die Frage ist direkt mit der Frage verbunden oder mit diesem einzigen Weg verlinkt. Denn wenn man die Natur Jesu nicht richtig versteht, läuft man Gefahr, diesen einzigen Weg zum Vater nicht zu verstehen. Ich habe mich durch mein persönliches Studium rund um den Leib Christi eingehend mit der Frage nach Jesu Natur beschäftigt. Ich habe dabei in erster Linie mit den Texten von Paulus gearbeitet. Und ich bin immer wieder froh zu sehen, wenn ich entdecken kann, dass Johannes und andere biblische Schreiber, aber auch Ellen White, meine Einsichten bestätigen. Was ich euch heute präsentiere, ist zusätzlich in Übereinstimmung auch mit diesem Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Ein Nachschlagewerk mit tausenden von Seiten, mit 28 Kapiteln, die unsere Theologie als Gemeinde biblisch fundiert präsentiert. Die einzelnen Kapitel wurden von adventistischen Theologen geschrieben, von Spezialisten, und das Werk wurde im Jahr 2000 publiziert. Vom Biblical Research Committee, eine Versammlung von damals 66 adventistischen Theologen, von der ganzen Welt gut geheißen. Darunter Spezialisten in Textauslegung der Bibel, Spezialisten in der Kirchengeschichte, Spezialisten auch für Ellen White's Schrifttum. Ich sage das hier unter anderem auch, damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, dass unsere Theologie durchaus auf vielen Schultern steht und ein breiter Konsens in diesem Punkt vorhanden ist. Raoul Dederen beginnt seinen Artikel mit der Aussage über Jesus Christus, dass Jesus Christus das Zentrum der christlichen Religion ist. Christentum ist in seiner innersten Essenz eine Hingabe zu einer Person, Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Doch diese Person, Jesus Christus, bringt zugegeben auch seine Herausforderungen mit sich. Denn wir haben es eben hier nicht nur einfach mit einer historischen Person zu tun, sondern auch mit Gott selbst. In Johannes 1,1 steht über Jesus: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn wir in diesem Text das Wort mit Jesus gleichsetzen, dann wird deutlich, dass Jesus bereits vor seiner Menschwerdung existierte. Gleichzeitig ist dieser Text sehr deutlich darüber, dass Jesus selbst Gott ist und damit auch seine ewige Existenz teilt. Weiter steht in Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus als Gott wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Jesus existierte also vor seiner Menschwerdung als Gott und wurde zum Zeitpunkt der Zeitenwende Mensch. Das Neue Testament zeugt unmissverständlich von Jesu menschlicher Natur. Paulus schreibt im Galaterbrief, zusammenfassend in Kapitel 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Jesu Menschlichkeit wird hier ausgedrückt durch die Geburt von einer menschlichen Frau und seiner Unterordnung unter das Gesetz. Jesu Menschlichkeit kommt aber auch in seinen Taten zum Vorschein. Er hatte Hunger. Er aß. Er hatte Durst. Es gibt sicher auch einen Text, was heißt, und er trank. Aber er wurde müde. Er schlief. Er gehorchte seinen Eltern als Kind. Er wuchs an Weisheit und Stärke. Er versuchte Dinge durch Erfragen herauszufinden. Auch wenn er allwissend war, hat er doch manchmal in Szenen bewusst Fragen gestellt, um etwas über das Gegenüber zu erfahren. Dinge, die wir als Menschen tun. Er machte sich Sorgen. Und das ist interessant, er kannte das Gefühl von Angst. Er wurde versucht. Er erfreute sich der Freundschaften. Er erlebte Hass und Eifersucht, die gegen ihn gerichtet war. Aber er betete auch und er lebte seinen Glauben aktiv aus. All diese Eigenschaften deuten auf die tatsächliche menschliche Natur von Jesus Christus hin. Jesus war Mensch. Anschließend können wir noch einmal Paulus zitieren, der über Jesus in Philipper 2, Vers 7 folgendes sagt. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Bedeuten diese menschlichen Eigenschaften von Jesus, dass Jesus als Mensch identisch war mit uns? Das Wort, was hier rot angezeigt wird, ist im Griechischen ein Wort, das homoioma heißt. Das ist weniger wichtig, aber was wichtig ist, ist seine Bedeutung. Dieses Wort im Griechischen bedeutet gleich, aber nicht identisch. Ich möchte das illustrieren und die beste Illustration ist vergleichbar mit einem Originaldokument und seiner Kopie. Sind diese Dokumente gleich? Ja. Aber ist die Kopie das Original? Nein. Es ist gleich, aber nicht identisch. Dieser Unterschied definiert dann Paulus in Bezug auf Jesus im 2. Korintherbrief, wo wir in der Textlesung schon gehört haben, in Kapitel 5, Vers 21, 2. Korinther 5, Vers 21, wo steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde, so steht es in den meisten Bibelübersetzungen, man könnte auch sagen, zum Sündopfer gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Unterschied zu allen anderen Menschen dieser Weltgeschichte liegt darin, dass Jesus trotz seiner Menschwerdung die Sünde nicht kannte. Er war das, wie es Johannes sagt, das makellose Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Bevor ich nun diesen Unterschied behandeln möchte, möchte ich zuerst noch über die Natur von uns Menschen genauer eingehen. Seit dem Fall von Adam ist die Kenntnis von Sünde, okay, das, was Jesus nicht hatte, er hatte keine Kenntnis von Sünde, ist die Kenntnis von Sünde, und in diesem Wort Kenntnis steckt auch Kennen durch Erleben drin, Teil unserer menschlichen Erfahrung. In Römer 5 argumentiert Paulus sehr klar für die Sünde und den Tod als neuer Herrscher über die Menschheit nach Adams Sündenfall. In Vers 12 sagt Paulus, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam oder gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und weiter in Vers 14 sagt er dann, aber der Tod herrschte von Adam bis zu Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Das findet Bestätigung in Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, und dann weiter in Vers 21, weil die Sünde geherrscht hat im Tod. Die Sünde und der Tod herrschen, also seit der Übertretung von Adam, über die gesamte Menschheit. Mit dem Fall von Adam sind also zwei Dinge mit uns Menschen passiert, die, obwohl sie miteinander verlinkt sind, wichtig sind zu trennen voneinander. Einerseits ist der Mensch unter die Herrschaft des Todes gekommen. Und wir sehen das und spüren das in unseren körperlichen Gebrechen. Diese körperlichen Gebrechen als Folge der Sünde sind moralisch nicht verwerflich. Die gehören zu uns. Andererseits ist der Mensch aber auch unter die Herrschaft der Sünde geraten. Herrschaft des Todes, körperliche Gebrechen. Herrschaft der Sünde drückt sich darin aus, dass der Mensch eine natürlich angeborene Neigung zur Sünde hat. Das findet sich darin ausgedrückt, dass der Mensch diese Neigung zur Sünde hat, in der Boshaftigkeit seines Herzens. Und ein Beispiel dafür, von den zahlreichen Orten, wo dieser Ausdruck der Boshaftigkeit des Menschen, menschlichen Herzens in der Bibel ist, ist in 1. Mose 6, Vers 5. 1. Mose 6, Vers 5. Wir sind 6 Kapitel in die Weltgeschichte hinein, oder in die biblische Geschichte drin. Sehr am Anfang. Da steht, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Am Ende der Schöpfung, Kapitel 1 und 2, heißt es noch, und alles ist sehr gut. Ein paar Kapitel weiter, das menschliche Herz ist boshaft durch und durch den ganzen Tag. Sünde und Tod als Herrscher über die Menschheit haben folglich die Natur von uns Menschen erheblich verändert. Sünde ist nicht nur die Übertretung des Gesetzes, nicht nur eine Handlung, sondern umfasst mehr als das. Es betrifft unsere Natur, wer wir sind. Kommen wir zur Natur Jesu. Und wenn wir uns nun Gedanken über die Natur Jesu machen während seiner Menschwerdung, wird schnell klar, dass Jesus unter der Herrschaft des Todes war, als er Mensch war. Und somit die körperlichen Gebrechen mit uns Menschen teilte. Er wurde älter, haben wir vorher gelesen. Er verspürte Schmerz. Das sehen wir, wie er unter dem Kreuz nach seiner Geißelung zusammenkracht. Und jemand anders ihm helfen muss, sein Kreuz zu tragen. Und schließlich starb er am Kreuz. Das sind alles klare Hinweise darauf, auf die körperlichen Gebrechen während Jesu Menschwerdung. Und in diesem Punkt war die Natur Jesu gleich wie die Natur von Adam nach dem Fall. Schwieriger wird die Diskussion um die Natur Jesu in Bezug auf diese sündhaften Neigungen, auf die Boshaftigkeit seines Herzens. Nahm Jesu da genauso die Natur von Adam nach dem Fall an? War Jesus unter der Herrschaft der Sünde? Dies wurde von namhaften Theologen in unserer Gemeinde durchaus argumentiert und wird auch noch aktuell argumentiert. Ein Beispiel ist Andreassen. Ihr Hauptargument, nach meinem Verständnis, ist der Text in Hebräer 4, Vers 15, wo steht: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht ist, doch ohne Sünde. Sagt dieser Text, sagt dieser Text nicht schwarz auf weiß, dass die Versuchungen, denen Jesus widerstand, exakt eben die gleichen waren wie die von uns? Also war auch seine Natur die exakt gleiche wie die von uns? Es gibt hier ein paar Dinge, die man in diesem Text berücksichtigen sollte. Im Griechischen fehlen die Worte wie wir, die sind hier in einer eckigen Klammer drin. Die sind in den modernen Übersetzungen eingefügt, um es leserlicher zu machen. Im Griechischen steht über Jesus, dass er versucht worden ist in allem, in gleicher Weise, ohne Sünde. Weiter wird für die Gleichheit hier nicht das Wort identisch verwendet, sondern eben wiederum dieses Wort, was Gleichheit ausdrückt und trotzdem Raum hat für diesen Unterschied. Dieser Text lässt aus diesem Grund nicht den Schluss zu, dass Jesus genauso in jedem Detail versucht wurde, wie wir es sind. Und doch ist eine gewisse Gleichheit in den Versuchungen Jesu zu den unsrigen da. Denn jeder Versuchung liegt die Frage zum Grunde, ob ich Gott vertraue und ihm gehorsam bin oder ob ich der Versuchung nachgebe und der Gegenseite glaube. Diese Versuchung war die Versuchung, bei der Adam gefallen ist. Gott sagt, iss nicht vom Baum. Die Schlange sagt, warum sollst du nicht essen vom Baum? Gott lügt. Adam musste entscheiden, wem glaube ich? Das ist auch die Versuchung, wenn wir unsere Erlebnisse runterbrechen, die uns immer wieder gegenübersteht. Glauben wir Gott, dass er recht hat? Sind wir ihm gehorsam oder glauben wir es nicht? Und das ist auch die Versuchung, die Jesus Christus hatte, als er Mensch war, als zweiter Adam. Aber er fiel dieser Versuchung nicht zum Opfer und blieb deshalb während seiner Menschwerdung ohne Sünde. Und wie wir später noch sehen werden, versteht Ellen White diesen Text so, dass die Versuchung in gleicher Weise, wie die Menschen bedeutet, dass es für Jesus grundsätzlich möglich war, zu sündigen. Jesus kam nicht als Mensch in diese Welt unversuchbar. Nein, Jesus hatte das Potenzial zu fallen. Und das ist die Gleichheit, wie wir versucht werden. Es war ihm möglich, als Mensch auf dieser Welt zu sündigen. Doch er tat es nicht. Jesus war also von seiner Natur aus nicht der Sünde untertan, wie wir das sind. Nirgendwo in der Bibel findet sich der Ausdruck für Jesus, dass er unter der Herrschaft der Sünde war, dass die Sünde über ihn herrschte. Im Gegenteil, in Johannes 14, Vers 30, steht: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Wir stellen also fest, dass Jesus im Gegensatz zu der gefallenen Menschheit während seiner Menschwerdung nie unter die Herrschaft der Sünde war. Deshalb können auch die verschiedenen Schreiber im Neuen Testament seine Sündlosigkeit beipflichten. Wir haben schon gelesen bei Paulus in 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte. Aber auch der Hebräerbrief, der sagt, er war ohne Sünde, ohne zu sündigen. Petrus, der in seinem Brief sagt, der keine Sünde getan hat. Aber auch Johannes, der in seinem Brief sagt, und die Sünde ist nicht in ihm. Das Herz von Jesus war also nicht gefüllt mit der identischen Bosheit, die wir von Natur aus in unserem Herzen haben. Die natürliche Neigung zur Sünde, wie wir sie empfinden, weil wir unter der Herrschaft der Sünde sind, war ihm unbekannt. Wie hätte er denn sonst mit dieser natürlichen Neigung zur Sünde, mit dieser Boshaftigkeit in seinem Herz, die angeboren ist, wie hätte er da überhaupt das perfekte Opferlamm sein können und die Sünden dieser Welt tragen? Aus diesem Grund sind wir als Gemeinde der Sieben-Tags-Adventisten momentan der Meinung, dass Jesus bezüglich seiner Natur während der Menschwerdung zwar die körperlichen Schwächen mit Adam nach dem Fall teilte, als er hatte diese körperlichen Gebrechen, aber bezüglich seiner sündhaften Neigungen nicht unter der Herrschaft der Sünde war, sprich so wie Adam vor dem Fall. Jesus erfüllte in seinem Leben als Mensch mit seinem perfekten Gehorsam gegenüber Gott das, was eben Adam nicht schaffte. Er zeigte damit dem Teufel, dass es möglich ist, als Mensch ohne sündhafte Neigungen das Gesetz Gottes zu halten. Es war und ist nicht nötig, dem Satan zu beweisen, dass ein gefallener Mensch das Gesetz Gottes halten kann. Sondern was gezeigt werden musste, ist, dass ein Mensch wie Adam vor dem Fall das Gesetz Gottes halten konnte. Und er tat es bis zu diesem Zeitpunkt, wo er vom Baum gegessen hat. Aus diesem Grund bezeichnet Paulus Jesus in 1. Korinther 15, Vers 45 auch als letzter Adam. Es wird hier der Adam verglichen mit Jesus. Ich möchte auch an dieser Stelle noch kurz auf Ellen White's Schriften zu sprechen kommen. Ich bin mir bewusst, dass es einige ihrer Aussagen gibt, die so verstanden werden können, dass es im Gegensatz ist zu dem, was ich jetzt gepredigt habe. Allerdings zeigen neuere Forschungen bei Ellen White auch auf, dass das Konzept, was sie von der Natur Jesus hatte, aus diesen körperlichen Gebrechen bestand, aber nicht aus den sündhaften Neigungen. Tim Proyer, aktuell Vizedirektor vom Ellen White Estate, hat in einem Artikel im Ministry Magazine aufgezeigt, dass Ellen White ihr Verständnis von Jesus auf den Konzepten aufbaute, die ein gewisser Henry Melville, ein anglikanischer Prediger zur Zeit von Ellen White in London, und einem gewissen Octavian Winslow hatte. Sie hat auf ihren Werken ihr Verständnis von Jesus Christus aufgebaut. Das sehen wir daran, dass sie von ihren Werken zitiert, in ihrem Schrifttum. Diese Werke von Melville, diese Werke von Winslow sind in der Privatbibliothek von Ellen White gewesen. Sie kannte diese Bücher. Beide argumentierten für die Natur Jesus, wie in dieser Predigt ausgeführt. Ellen White sagt über Jesu zum Beispiel in Signs of the Times, in der Fülle der Zeit wurde er offenbart in menschlicher Form. Er sollte seine Stellung an der Spitze der Menschheit einnehmen, indem er die Natur, nicht aber die Sündhaftigkeit des Menschen annahm. Oder noch etwas deutlicher, in einem Brief an Bruder und Schwester Baker schreibt sie Folgendes: Seien Sie vorsichtig, sehr vorsichtig, wie Sie auf die menschliche Natur Christi eingehen. Stellt ihn den Menschen nicht als einen Menschen mit den Neigungen der Sünde vor.
Er ist der zweite Adam. Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne einen Makel der Sünde an ihm. Er war das Ebenbild Gottes. Er konnte fallen und er fiel durch Übertretungen. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit einer angeborenen Neigung zum Ungehorsam geboren. Aber Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur an und wurde in allen Punkten versucht, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können. Er hätte fallen können. Das ist für sie, was sie sagt, in allen Punkten versucht. Aber nicht einen Augenblick lang war in ihm eine böse Neigung vorhanden. Er wurde in der Wüste in Versuchung geführt, vergleichbar zu, wie Adam in Eden in Versuchung geführt wurde. Warum das Ganze? Nachdem ich nun anhand der Bibel und Ellen White aufgezeigt habe, wie wir Adventisten aktuell die Natur Jesus verstehen, stellt sich nun eben die Frage, warum ist das relevant? Ich habe diese Predigt begonnen mit dem Text aus Johannes 14, Vers 6, wo steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wie sieht dieser Weg aus, wenn Jesus sowohl die körperlichen Gebrechen als auch die sündigen Neigungen wie Adam nach dem Fall gehabt hätte? Jesus hätte damit bewiesen, dass man als Mensch unter der Herrschaft der Sünde das Gebot Gottes in seiner Fülle halten kann. Die Schlussfolgerung davon wäre, dass du und ich, alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde, das Gesetz Gottes in seiner Fülle Kraft unseres Willens halten könnten. Bei diesem Erlösungsverständnis, und das ist vorhanden in unseren Reihen, wird Jesu Vorbildfunktion zentral. Meine Taten werden zur Messlatte meiner Beziehung zu Jesus Christus und schließlich, so denke ich, auch zur Messlatte meiner Erlösung. Ich erlaube mir hier eine persönliche Bewertung dieser Sichtweise. Diese Sichtweise wirkt auf mich nicht wie ein Evangelium, sondern wie eine Religion der Leistung. Hatte Jesus während seiner Menschwerdung die körperlichen Gebrechen, war unter der Herrschaft des Todes, aber nicht unter der Herrschaft der Sünde, also hatte keine sündhaften Neigungen, dann können wir das Gesetz Gottes von Natur aus nicht einhalten. Die Erlösung in diesem Verständnis ist alleine in Jesus Christus verortet. Jesus lebte das perfekte Leben als zweiter Adam, als menschgewordener Gott. Darum sind alle, die an Jesus glauben, nicht mehr in der Linie vom ersten Adam, sondern adoptiert in die Linie vom zweiten, vom letzten Adam. Aus Gnade allein werde ich zum Kind Gottes. Und seine Gerechtigkeit, die Jesus hier an den Tag gelegt hat auf dieser Welt, wird mir angerechnet. Ich bin in seinen Augen vollkommen. Und durch das Anschauen, durch die Beziehung mit Jesus Christus, werde ich ihm ähnlicher gemacht. Erlebe ich Heiligung. Das ist, wie nach meinem Verständnis, das Evangelium funktioniert. Es ist ein Gnadenakt, dass Jesus sich unser erbarmt hat und durch Glauben wird seine Gerechtigkeit mir angerechnet. Habe ich eine Hoffnung. Amen.